Ja, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zum Christustreff hier auf dem CVM-Plätzle. Wir sind dankbar, dass wir uns hier treffen können. Bei trockenem Wetter. Ich denke, das bleibt so. Wäre schön. Und vor allem auch in aller Freiheit. Ohne Angst haben zu müssen, dass man verfolgt wird oder dass uns sonst irgendein Nachteil entsteht, wenn wir uns jetzt hier versammeln, um auf Gottes Wort zu hören. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, wir sind dankbar dafür. Ich möchte uns die heutige Losung lesen. Also sie heute Morgen selber, also zum ersten Mal gelesen, habe ich gedacht, das möchte ich heute Abend sagen, weil das passt genau zu unserem heutigen Text. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Steht im Psalm 121. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Steht im 1. Thessalonicher Brief. Und genau darum geht es heute, um unsere Seele und unseren Leib, unseren Körper, hier auf der Erde und wenn wir dann bei Jesus sind. Das ist das Thema Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. So lautet das Thema unserer heutigen Predigt. Und an der Stelle möchte ich auch Daniel Heine begrüßen, unseren Gemeinschaftspastor. Schön, dass du heute da bist, Daniel, dass du gesund bist und hier stehen kannst, fast. Naja, ein bisschen so. Und ja, da sind wir gespannt, was du uns zu diesem Thema zu sagen hast. Und so wollen wir jetzt gemeinsam den Christustreff beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann möchten wir noch gemeinsam beten. Ja, Jesus, dir möchten wir zujubeln. Du hast alles so wunderbar gemacht, die Schöpfung, und mir sagen dir Danke. Gerade für die, wo jetzt im Urlaub waren und Schönes erleben konnte, du hast uns so reich beschenkt mit Sonne und Wasser und Berge und Wiese, und hab du Dank, dass es uns so gut geht. Und mir möchte ich auch Danke sagen jetzt, dass wir hier sein können, dass wir uns gemeinsam treffen können, und hab du Dank, dass du versprochen hast, mit unter uns zu sein. Und Herr Jesus, wir möchten auf dich hören, und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz öffnest, dass wir richtig hinhören, dass auch was in unser Herz hineinfällt, das, was du jedem von uns sagen möchtest. Und das möchte mir von dir bitte, dass du uns heute Abend anrührst und dass du uns vielleicht wachrüttelst, wo wir eingeschlafen sind, dass jeder was mitnehmen darf in die neue Woche. Das erwarten wir von dir, und dafür möchte mir dir Danke sagen. Amen. Ich lese uns den heutigen Text. Der steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen, und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommt. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das in seinem Leben getan hat, verdient.
Gestern kam es ganz fett in den News, Google News. Also ich lese sowas, ich habe keine Zeitung, aber Google News lese ich. Die Forscher sind erstaunt, sie stehen vor einem Rätsel. Unser Mond rostet. Habt ihr das gelesen? Warum nicht? Da muss man sich doch Gedanken drüber machen. Unser Mond rostet. Und sie können es nicht erklären, warum das so ist. Weil da gibt es eigentlich gar nicht die Möglichkeit, dass es rostet. Also wird man jetzt wahrscheinlich dran forschen müssen, warum das so ist. Ist ja wichtig. Oder habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Ihr seid wahrscheinlich alle im Internet, oder? Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr jetzt das Internet ausdrucken wolltet, wie viel Papier ihr brauchen würdet? Also ich habe es nachgelesen, wenn es einer richtig berechnet hat, wären es 136 Milliarden DIN A4 Blätter. Um sich es besser vorstellen zu können, habe ich mir überlegt, was ist es, wenn du das so stapelweise übereinander packst? Dann kommst du auf 13.600 Kilometer Papier. Das ist, wenn du den höchsten Berg der Erde 1.500 Mal übereinander stapelst, so viel Papier bräuchtest du, um das Internet auszudrucken. Das ist doch wichtig, das musst du doch wissen, oder? Oder wisst ihr, was Koalas machen, wenn sie gestresst sind? Auch nicht. Die kriegen Schluck auf. Das ist auch wichtig. Ihr alle seid reich, ihr habt alle Gold. In eurem Körper befindet sich 0,2 Milligramm Gold, jedem von euch. Wie viel ist das wert? Je nachdem, wie der Goldpreis ist, gerade ist er wahrscheinlich eher hoch, ja, mit der aktuellen Lage, würdest du, wenn du das Gold in deinem Körper eintauschst, immer einen Cent dafür bekommen. Das ist doch wichtig. Also es gibt Dinge, die sind einfach wichtig zu wissen, oder? Oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich gefragt, wie oft beschäftigen wir uns eigentlich mit Wissen, was wir gar nicht brauchen? Ja, wir lesen Nachrichten, die haben eigentlich gar keine Auswirkungen auf unser Leben. Wir führen Gespräche, die haben mit unserem Leben wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun. So, also es hat keine Auswirkungen, keine realen Auswirkungen. Wir können es natürlich überlegen, was bedeutet das für Koalas, wenn die Schluck aufkriegen, wenn die Stress haben und so. Da können wir uns den ganzen Abend drüber unterhalten. Und dann geht er heim und ja, denkt, vielleicht ein nettes Gespräch gehabt, gut unterhalten, war ja lustig. Aber was macht es mit meinem Leben? Das ist das, ich würde mal sagen, das unnütze Wissen. Das ist ganz nett fürs Smalltalk, aber mehr eben nicht. Dann gibt es auch noch eingebildetes Wissen. Was ist eigentlich eingebildetes Wissen? Also eingebildetes Wissen ist alles, was unsere Zukunft anbelangt. Weil das weißt du ja gar nicht. Wir wissen, was die Vergangenheit gebracht hat. Das wissen wir tatsächlich. Da können wir sagen, so war's. Wir wissen, was die Gegenwart ist. Also ich weiß, wer da ist. Aber wir wissen nicht mal, was in einer Sekunde danach sein wird. Keiner von uns. Wir hoffen, wir denken, wir erwarten. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt. Ja. Aber ganz ehrlich, keiner von uns weiß, was der Abend noch bringt, was der nächste Morgen bringt, was die Nacht bringt. Du wünschst dir was. Und wir leben oft so in den Tag hinein, als wüssten wir das. Aber eigentlich wissen wir es gar nicht, wenn wir so richtig drüber nachdenken. Und trotzdem machen wir ganz viele Dinge auf dieses Wissen hin. Ja, also wenn du dir zum Beispiel ein Auto kaufst, dann hoffst und erwartest du, dass du das Auto auch fahren kannst. Und nicht, dass du plötzlich so krank wirst, dass du vielleicht dieses Auto gar nicht mehr benutzen kannst. Ja, oder wenn du abends schlafen gehst, hoffst du, dass du am nächsten Tag auch noch wieder aufwachst. Ist ja klar. Also irgendwie wäre auch blöd, wenn wir das nicht machen würden, wenn wir immer das Schlimmste jetzt erwarten würden. Aber auch das Schlimmste wissen wir nicht. Wir wissen eigentlich gar nicht, was kommt. Und trotzdem tun wir ganz viel aus diesem Ungewissen heraus. Wir wollen heute über eine Sache reden, die man wissen kann. Die jeder von uns wissen kann. Ohne, dass man jetzt da Angst draus macht oder das jetzt zu schlimm macht. Aber eins ist sicher. Wir alle sterben mal. Also wenn ich eins sicher weiß über euch alle und über mich, wenn ich eins, das Einzige, was ich von meiner Zukunft weiß, irgendwann sterbe ich. Und ihr auch. Und ob das jetzt noch 10, 20, 30, 50, 70 Jahre dauert, keine Ahnung. Das ist also nur ein Unterschied von ein paar Jahren. Und dann stehen wir alle vor dem Punkt, wo wir diese Welt verlassen werden. Komisch, das wissen wir. Und das wissen wir sicher. Die Frage ist, wie viel bestimmt es eigentlich unser Leben? Wir blenden das ja oft gern aus. Dabei hat der Mose mal geschrieben, dieses Wissen ist eigentlich so wichtig, dass wir eigentlich Gott bitten sollten, dass er es uns klar macht, was das bedeutet. Also Mose hat mal gebetet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, im Psalm 90. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Er hat damals gesagt, unser Leben dauert 70, vielleicht 80 Jahre. Das ist schon ein paar tausend Jahre her. Also die Lebenserwartung ist nicht wirklich gestiegen seit damals. Ja, es ist immer noch so, im Schnitt sind wir 70 bis 80 Jahre alt, ein bisschen mehr. Das Sterben stand damals in Mose schon vor Augen und uns. Wir blenden das oft so gern aus. Es ist so weit weg. Wir leben in einem Land, da haben wir Frieden. Und das können wir auch dankbar sein. Uns geht's gut, wir haben medizinische Versorgung. Wenn wir mal krank sind, hat man so das Gefühl, ja, da kann man noch fürs meiste kann man gut sorgen. Und dann wird man wieder hergestellt und dann passt es schon. Und wenn es wirklich schlimm kommt, dann schalten wir den Fernseher an und lenken uns so sehr ab, dass wir nicht mehr drüber nachdenken müssen, wie schwierig es vielleicht ist. Der Paulus, der diesen Brief an die Korinther geschrieben hat, dem stand das viel, viel mehr vor Augen. In seinem Brief hat er mal geschrieben, es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes. Das war Paulus seine Realität. Er hat gesagt, ich rede von Jesus und da muss ich mit rechnen, dass die Menschen mich nicht mögen, dass sie mich sogar umbringen wollen dafür. Und ihr als Gemeinden, es kann euch mal gut gehen, es kann aber auch sein, dass tatsächlich ihr auch in richtige Schwierigkeiten kommt. Wir blenden das gern aus, weil es uns halt so gut geht. Ute hat es vorher auch gesagt, wir leben hier in absoluter Freiheit. Wir können über Jesus reden und müssen nicht Angst haben, dass jetzt gleich irgendein Kommando auffährt, ja, und hier die Versammlung sprengt oder so und wir uns alle verstecken müssen. Aber das war nicht immer so und für viele Christen in der Welt ist es auch heute nicht der Normalfall, dass die einfach so zusammenkommen können. Sondern die wissen, wenn ich mit Jesus lebe, dann lebe ich in einer Gefahr. Das kann auch eine Lebensgefahr sein. Es kann sein, dass ich sterben muss, einfach weil ich mit Jesus lebe. Und deswegen sagt der Paulus, ist doch wichtig, dass wir was wissen. Dass wir was wissen über dieses Sterben. Was dann kommt, wie das sein wird. Ich fand das so krass, wenn er in seinem Brief eben schreibt hier, denn wir wissen, so fängt unser Abschnitt an, denn wir wissen. Also nicht wir vermuten oder wir hoffen oder wir glauben, also im Sinne von unserem, wir sagen immer, wir glauben, wenn wir meinen, wir wissen es nicht so genau. Sondern wir wissen, wenn unser irdisches Zelt mal zerstört ist, kriegt man ein neues Haus. Ich habe hier so ein Zelt mitgebracht. Wer von euch hat schon mal gezeltet? Okay. Wer von euch wohnt dauerhaft in einem Zelt? Warum nicht? Ist doch schön. Du hast doch alles, oder? Vier Wände, kann niemand reingucken. Es reicht doch. Also Zelten, das tut man mal für eine Zeit. Das ist auch mal schön. Ja, du fährst irgendwo hin, bist flexibel, kannst rumreisen. Hast eigentlich alles, hast ein trockenes Plätzchen, wenn es nicht gerade das Zelt ist. Das ist nicht so sehr trocken. Ja gut, es kann halt auch mal reinregnen, das kann schon mal sein. Es ist auch, wenn es kühler wird, nicht so ganz angenehm. Da musst du dich vielleicht ein bisschen wärmer anziehen oder was auch immer. Gibt es für alles Möglichkeiten. Aber dauerhaft da drin wohnen, für immer, wählt wahrscheinlich keiner. Dann doch lieber irgendwie... Irgendwann sehnt man sich, jetzt will ich auch wieder nach Hause. Ja. Jetzt reicht es dann auch mit dem Zelten. Jetzt hat es Maß genug. Also so ein Zelt ist ein Zuhause auf Zeit, mehr ist es nicht. Dafür ist es ganz schön, dafür kann man es gebrauchen. Aber irgendwann muss man doch wieder in ein Haus, wo man richtig wohnen kann, wo man all das hat, was man braucht, wo man auch sicher ist. Wir wissen, sagt der Paulus, unser Körper, das, was wir jetzt angucken können von euch allen, das, was ihr seht, wenn ihr in den Spiegel schaut, wenn ihr euch selber anguckt, sagt, das ist wie so ein Zelt. Das ist was Zeitliches. Das ist nichts für die Ewigkeit. Das ist schön und nett, aber irgendwann vergeht's. Irgendwann wird's abgebaut. Das ist kein Zuhause, was du, in dem du immer wohnst, sondern irgendwann wird das eben ja, weggebaut. So ein Zelt lässt sich eben auch leicht kaputt machen. Kommt ein starker Wind und irgendwas. Oder es kommen Leute, denen das nicht gefällt. Das lässt sich schnell kaputt machen. Das ist mit dem Haus was anderes. Also, ich weiß nicht, manchmal merkt man das ja. Manchmal leben wir ja so in dieser Welt, also wir denken, ja, wir rechnen ja nicht damit. Geht mir ja auch so. Und dann, wenn plötzlich so Einschnitte kommen, dann überlegst du wieder plötzlich, ja, was ist eigentlich mit diesem Körper? Wie lange macht er denn noch? Also mir ging es jetzt so, habt ihr vorher mitgekriegt, mir ging es jetzt gerade nicht so gut. Ich hatte ziemliche Rückenschmerzen und konnte die letzten Tage dann, es geht jetzt ein bisschen besser. Aber es gab so Zeiten, da habe ich so 1-2 Stunden, wenn ich mich ein bisschen belastet habe, musste ich mich schon wieder hinlegen und meinen Rücken gerade richten. Und ich war total schief. Ja, also ich konnte nicht mehr gerade stehen. Wenn ich versucht habe, gerade zu stehen, da waren meine Schultern waren hier, mein Becken war da. Ich war irgendwie total verschoben. Konnte nichts dagegen machen. Die Wirbelsäule hat einfach sich schief gestellt. Und du weißt nicht, ist jetzt irgendwas kaputt, ist was gebrochen, verklemmt, was auch immer. Und da überlegst du dir schon, ja, was kommt jetzt? Also, Herr, was machst du jetzt mit diesem Körper, also, wenn der jetzt nicht mehr so funktioniert? Ist alles nicht so schlimm, hoffe ich, und kann alles wiederhergestellt werden. Aber wenn so Einschnitte kommen, dann merkst du plötzlich, dieses Ding hier ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Es wird weniger. Das wissen wir. Und wir wissen, und das sagt der Paulus auch, das Sterben, das Abschiednehmen ist nicht schön. Also manchmal verklärt man das ja so und sagt, oh ja, wenn ich dann sterbe, dann bin ich bei Jesus. Richtig. Und bei Jesus sein ist auch schön. Aber der Paulus selber sagt, das Sterben an sich ist nicht schön. Er sagt, wir seufzen darin. Das ist was Unangenehmes. Je nach Übersetzung kommt das auch raus, dass man liest, also für den Paulus ist das wie ausgezogen werden, wie entkleidet werden. Ja, man kommt nackt zur Welt und man geht nackt wieder. Also es wird einem so nach und nach alles genommen, was du hattest. All deine Fähigkeiten, die du mühsam erlernt hast. Irgendwann hast du mal mühsam laufen gelernt. Und am Ende von deinem Leben kannst du vielleicht nicht mehr laufen. Ja? Du hast mal mühsam essen gelernt und am Ende von deinem Leben musst du gefüttert werden. Alles, was du so mühsam dir angehalten hast, du hast schon mühsam sehen gelernt und Dinge begreifen lernen und am Ende vom Leben kannst du vielleicht nicht mehr sehen, du kannst nicht mehr hören. Es wird dir alles genommen. Und der Paulus sagt, das ist anstrengend, das ist nichts, wo ich juble, ja, jetzt gehe ich auf Jesus zu, ich kann nicht mehr sehen und so. Das ist wirklich, also, wenn man das seufzt drüber, das ist nichts Falsches. Wir brauchen das auch nicht falsch vergeistlichen und so sagen, ja, ich gehe auf Jesus zu. Es ist ein Seufzen wert. Paulus selber redet von dem Seufzen. Aber, sagt er auch, es gibt den Punkt und wenn es da drüber hinweggeht, dann bin ich bei Jesus. Und dann darf ich das ablegen, das alte Zelt, und jetzt kriege ich ein neues Haus, eine neue Heimat, einen neuen Leib. Der sieht ganz anders aus. An anderer Stelle hat er mal geschrieben, es wird gesät, also in die Erde gelegt, wird dieser alte Körper, der vergeht, der verwest und es steht auf, ein neuer Körper, total voller Herrlichkeit. Wie der genau sein wird, beschreibt uns die Bibel gar nicht. Ich wüsste es schon gern. Also so ein bisschen denke ich, so wie Jesus, als er auferstanden war. Es heißt ja, wir werden so verändert und ihm gleich sein. Ich glaube schon, so wie Jesus, als er auferstanden war. Und ich finde das schon cool, dann irgendwo aufzutauchen und dann wieder zu verschwinden. Also da freue ich mich schon drauf, ja. Da könnt ihr jetzt dann einfach bei euch hier kommen, geschwind. Friede sei mit euch und dann bin ich wieder weg. Vielleicht so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es wird ganz anders und es wird einfach großartig sein. Und das Großartigste, das vergeht nicht mehr. Das ist nicht mehr dafür geschaffen, dass es irgendwann vergeht, sondern das bleibt. Den Körper, den wir den kriegen, der ist so sicher, weil den Gott uns schenkt, dass der nicht mehr vergehen wird. Da geht auch nichts mehr dran kaputt. Keine Rückenschmerzen mehr, kein Nachlassen der Kräfte, gar nichts mehr. Für die Ewigkeit gemacht. Woher wissen wir denn das? Wer hat es uns denn versprochen, dass das so sein wird? So, jetzt käme so die Jungsche Antwort. Wer hat es versprochen? Jesus. Jesus, genau. Also mit Jesus macht man meistens ja alles richtig. Ah, Jesus hat gesagt, wenn dann alles bereit ist, also er geht hin, macht alles bereit, wenn alles bereit ist, werde ich kommen, euch holen, damit ihr bei mir seid, dort, wo ich bin. Damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Und eins sagt der Paulus auch noch hier in dem Brief, er sagt, am liebsten hätte ich es sofort. Ich hätte am liebsten, dass ich gar nicht sterben müsste, sondern dass einfach Jesus wiederkommt und sozusagen den neuen Leib über mich drüber schmeißt und ich in einem Augenblick so verwandelt werde und nicht durch diesen Prozess des Sterbens durchgehen müsste. Und das können wir nachvollziehen, oder? Also, wenn wir schon wissen, dass es sowieso kommt, dann hätten wir es doch lieber gleich. Ja. Aber Jesus könnte schnell gleich wiederkommen, uns verwandeln, zu dir nehmen, den neuen Leib und dann wäre es gut. Sagt der Paulus, können wir nachvollziehen. Wünsche ich mir auch. Ja, dass man nicht durch diesen Prozess des Sterbens durch müsste, sondern einfach einmal verwandelt ist, in einem Augenblick. Es wird leider, werden das nicht alle von uns erleben. Vielleicht wird es keiner von uns erleben, vielleicht erleben wir es auch alle, weiß ich nicht. Wir wissen nicht genau, wann Jesus kommt. Übrigens auch etwas, was wir wissen, was wir tatsächlich wissen. Jesus kommt wieder. Ja, also wir können in die Zukunft gucken. Nicht, weil wir es können, sondern weil es Jesus gesagt hat, er kommt wieder. Bei so einem Wissen ist natürlich immer die Frage, ist das sicher? Also wenn du darauf dein Leben bauen willst, ist ja die Frage, ist das sicher? Gilt das? Stimmt das wirklich? Wie können wir das denn nachprüfen, ob dieses, was der Paulus hier sagt, wo er sagt, wir wissen, ob das nicht doch nicht, er sich nicht nur einbildet? Ich möchte euch drei Dinge an die Hand geben, wo wir das festmachen können, sagen, es ist sicher. Das Erste ist, habe ich schon gesagt, auch Jesus hat es versprochen. Es ist eine Zusage Gottes, eine Zusage von Jesus. Ich werde euch mal zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ihr sollt bei mir sein, auf immer. Und in Gottes Wort lesen wir im Johannesbrief, da schreibt der Johannes, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt Kinder Gottes. Und wir werden sein. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, was ist wieder? Wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Also es gibt Zusagen, und das sind nur zwei und viele andere in Gottes Wort, wo drin steht, so ist es. Gott hat es versprochen. Wenn Gott es versprochen hat, dann hält er es auch. Aber es könnte man sagen, na gut, Jesus sagt es, aber wer ist schon Jesus? Daran hängt unheimlich viel. Wer ist Jesus? Wer ist er jetzt? Wir haben oft Jesus vor Augen, wie er durch die Welt ging, aber wer ist er jetzt? Er ist der Auferstandene, der regiert. Er ist der Lebendige. Ja, der im Himmel bei Gott ist, dort sitzt, regiert. Er ist der, der den Tod besiegt hat. Er ist der, der diesen Auferstehungsleib hat, der das alles schon durchgemacht hat. In der Bibel steht mal, er ist der Erste von uns allen, der Erstling, der eben vorangegangen ist. Und weil er das schon durchgemacht hat, gilt es auch uns. An dieser Auferstehung hängt letztendlich alles. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles nichts. Dann ist unser Glauben eine nette Zusammenkunft, ein nettes Miteinander, eine schöne Vereinsversammlung vielleicht. Ja, nett, dass wir uns heute gesehen haben und so. Aber es hat keinen Wert, keinen wirklichen Wert über das Hier und Jetzt hinaus. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, mach dir ein schönes Leben. Genieß es. Weil ob dieser Tausch kommt mit dem Zelt in ein schönes Haus, dein Leib weg und ein neuer Leib, wirst du nicht wissen. An dieser Auferstehung hängt alles. Deswegen kann ich es manchmal nicht verstehen, dass es Theologen gibt, die sozusagen nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ja, die das irgendwie in dieses Fabeldings da abtun und sagen, na gut, das haben die Jünger sich so ausgedacht. Da hängt für mich alles dran. Und da habe ich auch wirklich viel schon drüber gelesen und drüber nachgedacht und immer wieder auch in Frage gestellt. Weil da für mich alles dranhängt, wenn Jesus nicht aus diesem Grab rausgegangen ist, wenn er nicht wirklich lebt, dann kann ich mir in meinem Leben was anderes machen. Aber wenn ich in die Bibel reingucke und wenn ich alles so drumherum sehe und wie die Jünger waren und wie sich die Botschaft von Jesus in der Welt ausgebreitet hat, dann bleibt für mich nur ein Schluss, dieser Jesus lebt. Und Jesus war es ganz wichtig, dass wir wissen, dass er lebt. Deswegen hat er sich ganz oft damals seinen Jüngern gezeigt. Ja, und immer wieder Einzelnen und dann bis zu 500 auf einmal, damit sie merken, ich lebe. Und weil ich lebe, dürft ihr auch einmal leben. Hast du Zweifel dran, dass Jesus auferstanden ist, dann mach dich auf die Suche. Ja? Forsche, finde, frage, bete. Jesus, zeig mich dir, ich brauche dich. Ich muss wissen, ob du wirklich lebst. Dieser Jesus zeigt sich, weil er lebt. Wenn du ihn ehrlich fragst und ihn ehrlich suchst, er zeigt sich dir. Weil er will das. Er will sich dir als der Auferstandene zeigen. Also wir haben sein Versprechen, er ist wirklich auferstanden, nimmt uns mit hinein in die Auferstehung. Deswegen schreibt der Paulus auch, denn wir wissen, wieder wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferweckt und mit euch vor sich stellen wird. Also wir wissen, dass wir einmal auferweckt werden, so wie Gott Jesus auferweckt hat. Und dann sagt der Paulus noch eine Garantie kriegt ihr mit, ihr habt eine Anzahlung bekommen, ein Pfand in die Hand. Das ist der Heilige Geist. Gott hat euch schon was gegeben, um euch zu zeigen, es ist sicher, ich mache diesen Weg mit euch, bis ich gehe dem mit ans Ende, bis ihr einmal bei mir seid. Und deswegen kriegt ihr schon jetzt ein Pfand, ihr kriegt schon jetzt den Heiligen Geist. Jetzt wird schon sichtbar, dass ihr meine Kinder seid. So ein Pfand dient ja als Sicherheit. Also ich weiß noch, wo ich damals unseren Familienbus gekauft habe. Musste ich nach München fahren und damit der den nicht verkauft, dann wieder, damit er wusste, dass es mir ernst ist mit der Geschichte, habe ich schon mal ein bisschen Geld einpackt und habe es dem schon mal hingelegt und habe gesagt, so jetzt hier, lass dir schon mal ein bisschen Geld da, damit du weißt, ich komme wieder und mache das Geschäft dann auch zu Ende. Da hatte der ein Pfand in der Hand, da hatte schon mal Geld von mir, eine Sicherheit. So ähnlich ist es mit Gott auch. Er gibt uns schon seinen Heiligen Geist, damit wir wissen, Gott bringt die Sache zu Ende. Das, was er uns jetzt geschenkt hat, ist nur mal der Anfang. Ja, wir kriegen Gottes Geist und irgendwann sind wir bei ihm. Dann wird sichtbar, dass wir Gottes Kinder sind. Was jetzt vielleicht noch nicht sichtbar ist, zumindest nicht strahlen wir ja nicht. Und das mit dem Heiligen Schein, das funktioniert auch immer so selten. Ja, das, so äußerlich kann man es ja oft selten sehen. Und trotzdem kann man merken, dass man Gottes Geist hat. Ja, das heißt, Gottes Geist macht uns sicher, dass wir Kinder Gottes sind. Er schenkt uns so eine Gewissheit, so eine Ruhe drin, ich gehöre zu Gott. Gottes Geist schenkt uns eine Veränderung in unserem Leben, die man tatsächlich nachvollziehen kann, wo man merkt, das kann ich nicht ohne Gottes Hilfe, aber jetzt hat es doch geklappt, da muss Gott in meinem Leben im Spiel sein. Er handelt durch seinen Geist in mir. Wir wissen, wenn ich mir eins wünsche heute von diesem Text und von der Predigt, ist, dass ihr mit diesem Wissen nach Hause geht und da fest drauf bauen können, sagt, okay, ja, ich werde vielleicht einmal sterben oder ich werde sicher einmal sterben. Ich werde diesen Körper mal ablegen, aber dann bin ich bei Gott. Dann kriege ich einen neuen Leib, dann geht alles nochmal viel herrlicher und viel großartiger los. Und deswegen hänge ich mich auch gar nicht so arg an das Hier und Jetzt dran, sondern ich bin befreit, ein anderes Leben zu leben, nämlich ein Leben mit Gott. Und da sagt der Paulus, ich muss schon zum Ende kommen, merke ich gerade. Hab doch gerade erst angefangen, oder? Ich weiß nicht. Da sagt der Paulus, ja, und deswegen habe ich so eine Sehnsucht nach dieser Heimat. Ich wäre gern dort schon bei Jesus. Und zwar einfach, weil Jesus dort ist. Ich würde ihn gern sehen. Und deswegen will ich jetzt schon, und weil ich mein Leben mit Jesus lebe und weil ich das auch eine Ewigkeit mit Jesus leben werde, will ich jetzt schon so leben, wie es ihm gefällt. Ich will einfach jetzt nicht anders leben wie irgendwann später mal. Ich bin ja jetzt schon mit Jesus unterwegs. Ich will es nochmal vergleichen, wenn du verheiratet bist und gehst jetzt ohne deinen Ehepartner zelten. Ja, dann wirst du in diesem Zelt hoffentlich auch nicht so leben, als wenn du ein Single bist. Sondern du wirst in diesem Zelt, dein Ehepartner ist irgendwo weit zu Hause, er kriegt vielleicht gar nicht mit, was du auf dem Zeltplatz da machst und wo du bist. Aber du wirst dort nicht anders leben, sondern du wirst so leben, wie es deinem Ehepartner gefällt. Ja? Egal, ob du weit weg bist und nur in einem Zelt. Und genauso ist es mit Jesus auch. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, egal, ob wir ihn jetzt gerade nicht sehen können und ob wir weit weg sind und nur in diesem Zelt hier drinstecken, werden wir eigentlich ja, sagen, ich will eigentlich so leben, wie es ihm entspricht, wie es zu ihm passt, wie es der Beziehung zu ihm entspricht. Das ist einfach mein Wunsch. Das ist kein Zwang, kein Druck, kein irgendwie, dass er jetzt kommt und sagt, und wenn du das nicht machst, dann kriegst du aber Ärger oder so. Sondern einfach, es entspricht dem Miteinander. Natürlich könnte man so beim letzten Vers dann in Frage kommen, ja, ist da nicht doch ein Druck drin, wenn da heißt, alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und dann wird es ans Licht kommen. Da könnte man natürlich schon nochmal in Zweifeln kommen, wie ist das denn mit dem Druck? Also, wenn dann ich doch bei Jesus erscheinen muss. Mir ist eins mal wichtig, weil es diesen Richterstuhl Christi, es gibt in der Bibel mindestens 7 verschiedene Gerichte. Da geht es an verschiedene Personengruppen um verschiedene Sachen. Und der Richterstuhl Christi, da geht es nicht darum, ob man einmal im Himmel ist oder einmal nicht. Hier geht es darum, dass die, die zu Jesus gehören, vor Jesus erscheinen werden. Und ja, muss man auch sagen, da wird nochmal ins Leben hineinguckt und da wird Licht in alles hineingebracht, in alles. Und das wird vielleicht auch nicht so angenehm sein. Aber es geht nicht um die Rettung. Es geht nicht darum, ob du einmal bei Jesus bist oder nicht. Sondern es geht darum, was du aus deinem Leben mit Jesus gemacht hast. Ob das, was dir anvertraut wurde, ob du es auch eingesetzt hast für ihn. Was deine Motivation war. Die Bibel spricht hier, oder der Paulus spricht hier von guten und bösen Dingen. Ja, was sind jetzt die guten und die bösen Dinge? Also wenn du heute hier warst und gepredigt hast und Moderation gemacht hast und so, dann warst du was Gutes. Oder wenn du heute überhaupt hier warst und wenn du jetzt lieber vom Fernseher gesessen bist, war es böse. Oder wenn du deine Zeit in der Gemeinde einbringst, dann ist es gut. Und wenn du lieber dich deinen Hobbys widmest, ist es böse. Oder? Nee, auch nicht. Okay, aber wenn du hilfst, anstatt zu streiten, dann ist Helfen doch gut und Streiten ist böse. Oder irgendwie so. So einfach ist es gar nicht. Weil Jesus guckt nämlich hinter die Dinge. Er guckt in dein Herz. Wenn du zum Beispiel nur hilfst, damit nachher sich auch jemand bei dir bedankt und du vielleicht noch ein bisschen was kriegst dafür und so, dann da sagt Jesus, hat nichts gebracht für die Ewigkeit. Wenn du nur in der Gemeinde unterwegs bist, damit man mehr dich hochjubelt oder so, dann hat es nichts gebracht für die Ewigkeit. Er sagt, alles, was so aus mir herausgetan ist, also aus der Liebe, die ich dir schenke, wenn du einfach dein Leben einsetzt für Menschen, für andere Menschen, ohne davon jetzt was zu erwarten, das zählt für die Ewigkeit, wo Gott etwas durch dich tun kann in dieser Welt, wo du dich ihm zur Verfügung stellst und er etwas durch dich in dieser Welt tut. Das sind Dinge, die für die Ewigkeit zählen, das sind die guten Dinge. Alles, wo du vielleicht auch äußerlich gute Dinge tust, wo jeder sagen würde, das ist aber gut. Aber du tust es irgendwie nur aus für dich und wegen dir, würde Jesus sagen, tut mir leid, zählt nicht, ist nichts. Der Paulus hat es auch mal ganz krass auch an die Korinther geschrieben, hat gesagt, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe, das ist doch gut, oder? Das wäre doch schon was, wenn ich jetzt alles einfach verkaufe und den Armen gebe. Und wenn ich sogar meinen Körper opfern würde. Ich starb für Jesus. Ja, wo ist am schlimmsten auf der Welt? Da gehe ich hin. Ja, und dann sterbe ich dort. Dann können die ganze Welt sehen, das war aber ein Mutiger, der ist für Jesus gestorben. Wenn ich alles machen würde, sagt Paulus, und ich hätte keine Liebe, ich hätte es nicht aus der richtigen Motivation getan, wäre alles wertlos. Was machen wir aus diesem anvertrauten Leben als Kinder Gottes? Mit welcher Motivation gehen wir durchs Leben? Wo fragen wir Jesus, was willst du durch mich tun? Das kann was ganz Unscheinbares, Kleines sein. Und das zählt für die Ewigkeit. Ein Gebet, wo dir jemand aufs Herz kommt. Das sieht kein Mensch, dass du für den betest. Aber dir ist einfach wichtig. Du setzt die paar Minuten oder die Stunde dafür ein und betest konkret für jemanden. Das sieht kein Mensch. Und bei Jesus wird es angeschrieben. Und ich frage mich auch ganz ehrlich, was bleibt von all dem, was ich so mache? Ja, was bleibt von so einer Predigt heute Abend? Wo hat Jesus wirklich was gesagt zu euch? Und wo habe ich nur ein paar Worte gemacht? Ich wünsche mir, dass er was redet. Dass auch bei euch im Herzen was ankommt. Was sonst alles nichts ist. Und war selbst das vergeblich. Wir brauchen keine Angst haben vor diesem Richterstuhl Christi. Er dient nämlich zu einem, dass wir passend werden dann für diese neue Welt. Ich weiß nicht, ist das nur im Schwäbischen so, dass man sagt, ich gehe mich richten? Was meint man damit? Ich gehe jetzt aufs Amtsgericht und lass mal gucken, wie gut oder böse ich bin in meinem Leben. Jetzt gehe ich mir noch richten. Ja, manchmal, jetzt mache ich noch passend für das. Ja, ich richte mich jetzt noch schön für ein Christustreffen. Ich mache mir noch passend, damit ich da hingehen kann, damit ich ordentlich aussehe und damit es eben passend ist für den Anlass, wo ich jetzt hingehe. Das ist aber ein ganz gutes Bild, ganz ehrlich. Wenn wir vor den Richterstuhl Christi kommen, dann dient es nicht, dass wir jetzt ganz klein gemacht werden und jetzt nochmal alles ganz genau durchgekaut wird, was so alles so ganz falsch war in deinem Leben, sondern damit du passend wirst, damit wir passend werden für diese neue Welt. Da wird all das weggenommen, was eben nicht zu der neuen Welt passt. Und dann werden wir hübsch gemacht. Ja, wir werden hübsch gemacht für Jesus, dass wir passen, dass alles, wie wir in den Himmel einziehen, dann wirklich auch so, wie es dem Himmel entspricht. Und da können wir einfach dankbar sein, weil das kriegen wir auch selber gar nicht hin. Ja, Jesus richtet uns her. Und dann sind wir passend für Gottes neue Welt. Also ihr braucht keine Angst haben vor dem Richterstuhl Christi. Und trotzdem, ja, sich bewusst machen, wie lebe ich in dieser Welt, wie handle ich, das wünsche ich uns schon. Im Bewusstsein, irgendwann ziehen wir um. Von dem Zelt in ein neues Haus. Amen. Wir beten miteinander. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe ist, die hält. Denn wenn du uns nicht halten würdest, dann würde man es nie schaffen, an diesen Punkt zu kommen, wo wir einmal umziehen. Aber du hältst uns fest, in deiner Hand sind wir sicher. Und ich danke dir dafür. Du bist wirklich der Auferstandene, der Lebendige. Wir reden mit dir und wissen, du bist da. Wir sehen dich nicht. Und trotzdem bist du da. Und wir wissen, eines Tages werden wir dich sehen. Wir werden dich sehen, wie du bist, und dann machst du uns ganz neu. Und so ein bisschen darf das jetzt schon anfangen, weil du uns deinen Geist gibst. Du hast uns deine Kraft versprochen, du hast uns diese Veränderung, dieses neue Leben versprochen. Das tust du auch, wo wir uns unser Leben dir hinlegen. Da veränderst du uns, machst uns neu, tust Dinge durch uns, die wir selber nicht tun können, wo wir nur staunen können. Ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns ein Wissen gibst über die Zukunft. Ein Wissen, was so wichtig ist. Weil wir nicht voller Angst einmal auf diese Zeit zugehen, wo wir vielleicht diese Welt verlassen, sondern weil wir das getrost tun können. Ja, voller Schmerzen und manchem Seufzen, aber trotzdem getrost, weil wir wissen, auch durch dieses dunkle Tal bringst du uns durch als der gute Hirte. Und am Ende dieses Tales, da stehst du und nimmst uns in Empfang. Und wir dürfen dich sehen. Und ich freue mich drauf. Und ich wünsche uns das, dass du das ganz groß machst in unseren Herzen, dass wir uns darauf freuen, auf diese Begegnung mit dir. Und dass du uns gebrauchst jetzt im Alltag, auch in der kommenden Woche, dass Menschen dich sehen und erleben können und dass das, was durch unser Leben geschieht, wirklich etwas Gutes ist, etwas, was Wert hat für die Ewigkeit bei dir. Da kannst du uns auch aufdecken in unserem Leben, wo wir vielleicht falsch unterwegs sind, wo wir falsche Motivation haben. Und du kannst uns auch unsere Unsicherheit wegnehmen, wo wir denken, ja, bin ich es denn wirklich? Bin ich ein Kind Gottes? Dann kannst du hineinsprechen und uns Ruhe und Sicherheit schenken. Danke, dass du alle Möglichkeiten hast und dass wir dir gehören. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte euch den Segen auch bewusst als eine Zusage zusprechen. Das ist auch etwas, was wir wissen, ja, dass wir Gesegnete sind. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.